Bald nach dem Tod meines Vaters zogen wir zu Oma in eine kaukasische Stadt. Es war Herbst. Im Beifußgras unter den Bäumen lagen große, frisch entpuppte Walnüsse, die kleine Elfenbeinnippes mit verdunkelten Runzeln. Es war eine südliche, protzige Stadt. Blüten und Blattwerk in gewölbten, runden Beeten steigerten sich zu verschnörkelten orientalischen Teppichmustern. Es gab cremefarbige, weiß eingefasste stalinistische Paläste, pompöse Brunnen, Kerzenpappeln. Die allgegenwärtigen Büsten bärtiger Denker ergänzten die antike Erscheinung der Stadt. Das in grünen Baumschwaden versunkene Sanatorium, wo meine Mutter nun arbeitete, glich dem Landhaus eines römischen Patriziers und der Basar im Zentrum einem Kolosseum. Der Basar war wohl ein paar Nummern zu groß und zu pompös für die kleine Stadt. Aus den Nischen seiner dicken rosa Mauern boten uns weiße Statuen ihre Weizengarben und Weintrauben dar. Der Basar war eine Art Tauschbörse der Stämme. Die Talbewohner brachten ihre Früchte und Kälber hierher, das Bergvolk Käse und Wolle. Die scheuen kleinen Koreaner boten ihre Zwiebeln feil, die kartoffelnasigen Russen ihre Kartoffeln. Und das schlichte, abgetragene Schuhwerk all der dunkelhändigen, fleißigen Menschen flickten die Assyrer. Sie waren in stickigen, dunklen Buden thronende Nachfahren von Nebukadnezar. Das prachtvolle Eingangstor zum babylonischen Turm wurde von einer alten Frau in Schwarz bewacht. Sie saß auf einem kleinen Fischerhocker, daneben ein Eimer mit gerösteten schwarzen Sonnenblumenkernen. Für 5 Kopeken schöpfte sie mit einem Schnapsglas rasselnde Kerne und schüttete sie in eine Tüte aus Zeitungspapier. Ihre Hände waren knotige Baumwurzeln, ihr Gesicht eine Morchel. Die Frau hatte nur wenige Zähne, mit denen sie es dennoch schaffte, die Kerne schnell und geschickt zu schälen, und um ihren eingefallenen Mund wimmelte immer ein Bad aus feuchten Schalen. Im Zentrum der Stadt konnte man auch Eis essen. Wir fuhren 6 Stationen mit der Tram, Hand in Hand mit meiner aufgeputzten Mutter. Der Vater war nicht besonders groß, und nach seinem Tod konnte sie endlich eine hohe, turmähnliche Frisur und hohe Absätze tragen. Gelegentlich hob sie ihren Fuß, wie es ein Pferd beim Beschlagen tut, und schaute nach, ob ihre dünnen Pfennigabsätze noch heil waren. Da wir am Stadtrand wohnten, nicht weit vom Fleischkombinat, waren die Ausflüge zu den paradiesischen Brunnen immer etwas Besonderes. Unseren U-förmigen Hof bildeten 3 einstöckige Mietskasernen. Gebaut gleich nach dem letzten Krieg, wucherten die Häuser allmählich nach außen mit plumpen Terrassen, aufgesetzten Dachböden und verglasten Veranden und ähnelten so einer Termitenkolonie. Ein riesiger Walnussbaum mitten im Hof beschattete ein für den Kaukasus typisches Tohuwabohu der Menschen, die gerne draußen im sonnengetupften Schatten verweilten. An einem hellen Tag schienen die Zimmer hinter den geöffneten Fenstern immer tintendunkel zu sein. Da saßen unsichtbare Idole eingekerkert, die aus dem öffentlichen Leben in karge private Gemächer vertrieben worden waren. Die Sonne des Imperiums stand im Zenit. Der futuristische Staat lebte in seinem eigenen Zeitalter nach eigenem neu erschaffenen heidnischen Kalender, gesegnet vom eigenen atheistischen Pantheon. So glaubte das Ostimperium, seine bunten Völker unter einen gemeinsamen Nenner bringen zu können. Und es erreichte dabei viel. Auf einem Sechstel der Erdoberfläche beerdigten Menschen ihre Toten unter dem roten Stern. Die Bürger gingen am 22. April an Lenins Geburtstag mit Besen und Schaufeln auf die Straßen und am 1. Mai mit Plakaten und Luftballons. Am Silvesterabend wurden von weißrussischen Brest bis ins fernöstliche Kamtschatka Gemüse und Fleischwurst für den Salat Olivier geschnitten. Und um Mitternacht erstarrten die Bürger des Imperiums bei einem Glas Sowjetchampagner ehrfurchtsvoll vor den Schlägen der Kreml-Turmuhr. Das vorfestliche Fieber kündigte sich mit akkuraten Apfelsinenpyramiden in Schaufenstern an und zog sich durch den ganzen Dezember. Sonst kaum zu bekommende Leckereien erschienen plötzlich und unerwartet in den Regalen. Frohe Botschaften flogen durch die Stadt und beflügelten die geschickten Wurstjäger. Ihr unter den Schapkas platt gedrucktes Haar war feucht von Schweiß. Matsch eroberte die Granitböden der Gastronomieläden und drang durch das schlechte Schuhwerk bis zu den Knöcheln die Könige mit ihren Gaben, die in löchrigen Netzen baumelten. Käse, Kaviar, Hering und Salami. Der 26. Dezember, mein Geburtstag, fiel mitten in das glückliche Getümmel, gesegnet durch die Vorfreude auf das Neujahrfest. Hier in Deutschland beschäftigt man sich in dieser Zeit mit dem Ausklang der Feierlichkeiten. Die Stadt ist eine öde, vermüllte Brache, wie wenn gerade ein Zirkus abgezogen wäre. Die festlichen Vorräte sind schon aufgebraucht, die Geschäfte sind immer noch zu und so soll ich meinen Geburtstag feiern. Ich werde in den Supermarkt am Bahnhof Zoo fahren, der rund um die Uhr geöffnet ist. Im Treppenhaus flattern bunte Papierfetzen, draußen ist kein Mensch zu sehen. An der großen schwarzen Mülltonne hängt ein angeknabbertes, hartes Lebkuchenherz. Starte mit mir ins Glück. Um die Tonne herum liegen schon einige Tannenbäume mit abgeborgten Zweigen. Es sieht aus, als hätte ein Meteorit in die Teige eingeschlagen. Der Weihnachtsbaum hieß im Land meiner Kindheit Neujahrsbaum. Bis Silvester bleibt jetzt noch fast eine Woche und die vorzeitig weggeworfenen Bäume tun mir leid, als wären sie Opfer einer Frühgeburt. Im bedachten Durchgang zwischen dem Kaufhof und dem Rücken des Hotels Park Inn pfeift kalter Wind. Etwas weiter vor dem Burger King sehe ich eine Gruppe, angeführt von einem Mann meines Alters mit einem netten altmodischen Schnurrbart. Berlin-Alexanderplatz steht auf der Mappe in seiner Hand. Ich verlangsame meinen Schritt, menge mich in seine Herde, spitze die Ohren und erfahre, dass hier einst das Restaurant des deutschen Fast-Food-Pioniers Aschinger war, in dem Franz Biebekopf oft aß. Aschinger hat ein großes Café und Restaurant. Wer keinen Bauch hat, kann einen kriegen. Wer einen hat, kann ihn beliebig vergrößern. Die Natur lässt sich nicht betrügen. Wer glaubt, aus entwertetem Weizenmehl hergestellte Brote und Backwaren durch künstliche Zusätze verbessern zu können, der täuscht sich und die Verbraucher. Die Natur hat ihre Lebensgesetze und rächt jeden Missbrauch. Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz, 1929. Danach berichtet der Fremdenführer, dass das Kaufhaus früher Tietz hieß und dass hier an der Ecke der Franz Biberkopf des Romans mit seinem Bauchladen gestanden hatte und Schnürsenkel verkaufte. Dazu liest er wieder die entsprechende Romanstelle vor und führt seine Gruppe weiter, um auf noch ein Dublin-Zitat hinzuweisen, das auf der geräumigen Fassade des Bürohauses in der Alexanderstraße angebracht ist. Die großen, jeweils auf einer Metallplatte befestigten Buchstaben sehe ich fast täglich. Warum habe ich mir nie die Mühe gemacht, sie in einen Zusammenhang zu bringen?